Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und der sagt herzlich willkommen. In Ungarn wird morgen ein neues Parlament gewählt. Seit Tagen richtet sich der Blick darauf, ob Ministerpräsident Viktor Orbán seine lange Herrschaft fortsetzen kann oder ob ihm ein Machtverlust droht. Diese Wahl ist aber auch für die ungarische Filmszene von Bedeutung, denn wie weite Teile der Medien und anderer Kultureinrichtungen in Ungarn arbeitet auch das ungarische Kino seit Jahren in einem politischen Klima, das von wachsender Kontrolle und viel Druck geprägt ist. Gleichzeitig sind ungarische Filmemacher international so sichtbar wie lange nicht. Gerade erst wurde beispielsweise bekannt, dass der neue Film des Oscar-Preisträgers László Nemes in Cannes im Wettbewerb laufen wird. Mit welchen Erwartungen blickt also die Filmszene in Ungarn auf diesen Wahlausgang am Sonntag? Christian Berndt hat sich für uns umgehört.
Am I optimistic? Yeah, the optimistic thing is that in the past 16 years people became depressed.
Ja, er sei optimistisch, was einen Wahlsieg der Opposition betrifft, sagt Gesa Jakwai. In den vergangenen 16 Jahren seien die Menschen in Ungarn zwar immer depressiver geworden und hätten nicht mehr daran geglaubt, dass Viktor Orbán abgewählt werden könne, doch diesmal sei das anders. Jakwai ist Filmkritiker bei Népszavon, nach eigenen Angaben der letzten verbliebenen Oppositionszeitung und außerdem künstlerischer Leiter des wichtigsten ungarischen Filmfestivals, des Cinefest Miskolc.
People start to believe that it can be a turnaround.
Die Menschen fingen an zu glauben, meint Jakwai, dass eine Wende möglich sei. Zwar brauche die Opposition eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um die autoritären Gesetze der Orbán-Regierung wieder rückgängig machen zu können, doch laut Umfragen sei das möglich. Unter den unabhängigen ungarischen Filmschaffenden herrsche Euphorie. Viele von ihnen haben das Land in Orbáns Regierungsjahren zwar verlassen, aber seit etwa 4 Jahren, so Jakwai, gäbe es immer mehr unabhängige Filme, die auch in den Kinos und auf internationalen Festivals erfolgreich liefen. Staatliche Förderungen bekämen sie allerdings nicht, sondern nur patriotische, konservativ geprägte Filme oder Produktionen regierungsnaher Produzenten. Das sei nicht immer so gewesen, meint Jakwai. Als Viktor Orbán ihn nach seiner Wiederwahl 2010 zum Filmkommissar machte, habe Andrew Weiner das ineffektive ungarische Fördersystem reformiert. Weiner war ein Freund Orbáns und hatte zuvor in Hollywood als Produzent gearbeitet.
Some people say that that was a golden age.
Manche sprechen von einer goldenen Ära des ungarischen Films, die damals angebrochen sei. László Nemes etwa gewann mit Son of Saul den Oscar. Gleichzeitig hätten die Filmemacher mit dem neuen Fördersystem an Autonomie verloren, so Jakwai. Mit dem Tod Andrew Weiners 2019 sei diese Ära zu Ende gegangen. Die Regierung, so Jakwai, habe inzwischen einen Kulturkampf gegen alles eröffnet, was sie als liberal, links oder westlich dekadent einschätze. Das bekommt auch Cornél Mundruczó zu spüren. Der Film- und Theaterregisseur gehört zur goldenen Ära des ungarischen Kinos, dreht und inszeniert aber seit Jahren im Ausland. Sein letzter in Hollywood koproduzierter Film, Adversi, lief diesen Februar im Wettbewerb der Berlinale.
There was a very strong Kulturkampf of the past 5-6 years.
Der Kulturkampf in Ungarn sei extrem, so Mundruczó. Damit seine Kinder nicht in einem autoritären System aufwachsen, lebt er heute in Berlin. Aber er arbeitet weiter fürs Theater in Budapest und blickt zuversichtlich auf die Wahlen, auch wenn die Opposition keine Zweidrittelmehrheit bekommen sollte.
Any kind of change is better than this semi-dictatorship.
Alles ist besser als die Halbdiktatur der letzten Jahre, meint Mundruczó. Auch wenn die Situation für unabhängige Filmschaffende in Ungarn extrem schwierig ist und der Druck, sich in den Dienst der filmischen Propaganda der Regierung zu stellen, hoch sei, blickt er auf die Entwicklung des Independent-Films in Ungarn dennoch positiv.
And in these days also audience.
Sehr positiv sei, meint Mundruczó, dass die Independent-Filme inzwischen ein Publikum fänden. Gerade junge Leute kämen zurück ins Kino, um diese Filme zu sehen, während die teuren, staatlich geförderten Produktionen an den Kassen meist floppten. Auch der vielfach preisgekrönte ungarische Regisseur Szabolcs Hajdú dreht seine Filme seit über 10 Jahren unabhängig.
The Hungarian film culture, the Hungarian cinema, in this moment the independent cinema.
Die eigentliche ungarische Filmkultur, meint Hajdú, sei das unabhängige Kino. 80% der Filmemacher würden unabhängig arbeiten, doch die restlichen 20%, die regierungskonforme Filme machen, bekämen das ganze Geld. Haidu dreht inzwischen im Ausland und hofft sehr auf einen Wahlsieg der Opposition. Die letzten 16 Jahre waren ein Albtraum, meint Haidu. Viele Regisseure hätten das Land verlassen, andere seien depressiv geworden oder dem Alkohol verfallen. Haidu hofft sehr auf einen Wandel nach den Wahlen, so wie die junge ungarische Regisseurin Emilia Goldberg.
I'm optimistic that the country has now reached the point that
Goldberg ist optimistisch. Die Menschen hätten erkannt, dass es nicht so weitergehen könne und dass sie etwas verändern müssten. Sie erzählt, wie schwierig es für junge Filmschaffende in Ungarn sei. Ihr Debütfilm Mayflies, der letztes Jahr auf dem Filmfestival Cottbus ausgezeichnet wurde, hat sie mit geringem Budget in Ungarn gedreht. Ihren nächsten Film aber will sie in München drehen.
I have no time to wait for the changes in Hungary.
Sie habe keine Zeit, mit dem Dreh auf den Wandel in Ungarn zu warten. Aber sie ist sich sicher, nach den Wahlen werde sich auch die Situation für Filmschaffende in Ungarn ändern. Wenn die Regierung Orbán wirklich abgewählt werden sollte, stünden auf jeden Fall viele ungarische Filmschaffende bereit für einen neuen Aufbruch, ob in der Heimat oder im Ausland.
Ein paar Eindrücke aus der ungarischen Filmlandschaft kurz vor den Parlamentswahlen am morgigen Sonntag. Der Clown, der ist spätestens seit Charlie Chaplin auch ein Kinowesen. Aber Clowns, die können ja viel mehr als nur Leute zum Lachen bringen. In ihrer Kunst, da steckt auch immer eine ganze Philosophie, eine Haltung zum Leben. Hinfallen, wieder aufstehen, aus dem Scheitern etwas Menschliches machen. Genau davon erzählt der neue österreichische Spielfilm 4-3. Er greift dabei die wahre Geschichte der einstigen Clownin Barbara Pachel-Eberhardt auf, die bei einem Autounfall schrecklicherweise sowohl ihren Ehemann als auch die beiden Kinder verloren hat. Ihre Geschichte wurde in Österreich berühmt, ihre Memoiren ein Bestseller, weil sie eben nicht von der großen Hoffnungslosigkeit sprach, sondern davon, wie sich Trauer, Wut und Erinnerung überhaupt aushalten lassen. Und genau das zeigt auch der Spielfilm. Barbara nicht als trauernde Witwe, wie andere sie gerne sehen würden, sondern als Frau, die ihre eigenen Regeln der Trauer aufstellt und damit aneckt und sich aber so eine eigene neue Freiheit erkämpft.
Was soll das? Du musst mutig sein. Du musst. Und ich will das auch. Ich will lachen. Und ich lach. Und Heli auch und die Kinder auch. Die wollen auch, dass ich lache und dass es mir gut geht. Und nicht traurig bin die ganze Zeit.
Ein Ausschnitt aus 4-3. Regie führte Adrian Geuginger, der sich in seinen Filmen wie Der Fuchs immer wieder für Menschen in Ausnahmesituationen und auch an biografischen Bruchstellen interessiert. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte zunächst daher auch von ihm wissen, warum er sich so oft Stoffe aussucht, die einen realen Kern haben.
Es ist gar nicht so geplant. Das ist eher immer so, wie die Geschichten zu mir kommen oder wie sie mich begleiten und beschäftigen. Meistens über Jahre hinweg. Jetzt habe ich natürlich 2 Filme gemacht, die waren biografisch, autobiografisch in meiner eigenen Familiengeschichte. Und bei 4-3, das ist ja auch eine Geschichte, die bekannt ist in Österreich. Also die war ja auch groß in den Medien. Und was natürlich der Reiz ist einer wahren Geschichte, man kann einfach recherchieren. Das ist immer toll. Also man kann mit den echten Menschen reden, man kann an den Orten hinfahren. Es gibt hier jetzt auch wieder Videomaterial, Fotomaterial und man ist einfach da ganz, ganz nah dran. Und ja, das ist einfach auch das, wo ich merke, auch das Publikum reagiert da einfach sehr stark darauf und emotional, wenn es eine echte Geschichte ist. Und ja, ich bin ja selber auch Publikum irgendwie und deswegen hat das bei mir wahrscheinlich auch eine große Wirkung immer.
Jetzt also die Geschichte von Barbara Pachel-Eberhardt, die wirklich sehr bekannt ist in Österreich. Ihr Film basiert auf ihrem gleichnamigen Buch, das sie auf Grundlage ihrer biografischen Erfahrungen verfasst hat. Und sie erzählt darin ja von einem unvorstellbaren Verlust. Sie hat ihren Mann und ihre beiden kleinen Kinder bei einem Autounfall verloren. Aber worum geht es für sie eigentlich in dieser Geschichte? Geht es da nicht am Ende doch darum, wie man weiterlebt?
Absolut. Also es ist für mich kein Film, wo der Verlust oder die Tragödie im Vordergrund steht. So einen Film wollte ich gar nicht machen. Also ich dafür wieder nicht jetzt nur, um niedergeschlagen zu sein, ins Kino gehen, sondern ich wollte eine Geschichte erzählen, wo eigentlich die Hoffnung und das Leben im Vordergrund steht und die Resilienz. Und die Barbara Pachel-Eberhardt ist wirklich der lebende Beweis dafür, dass ein Mensch alles überstehen kann, Sachen, die fast unvorstellbar sind. Und in echt hat es eben auch ein Happy End gegeben. Also die Barbara hat ja wieder geheiratet, hat ein Kind gekriegt, wieder. Und das war dann die Herausforderung für uns, dieses Gefühl und dieses Happy End in den Film zu transformieren. Und daraufhin waren dann einige Entscheidungen gleich klar. Also es war klar, wir zeigen nie den Unfall, wir zeigen nie jetzt irgendwie die Kinder im Krankenhaus, darum geht es gar nicht. Sondern es geht vielmehr darum, wie schafft es die Frau, wieder so viel Hoffnung und so viel Liebe auch in dem Leben zu haben.
Diese Barbara im Film, die wir da jetzt kennenlernen, sie ist keine klassische Filmheldin, hatte ich den Eindruck. Sie wirkt ganz eigenständig. Gleichzeitig ist das ja kein dokumentarisches Porträt der realen Barbara. Was ist das für eine Figur für Sie, diese Barbara in Ihrem Film?
Also, ja, das Spannende ist ja, dass die Barbara sowohl in echt als auch im Film, sie ist so ein bisschen eine Suchende. Also sie, man sieht im Film auch eine Szene, wo sie sich bewirbt bei einer Schauspielschule, dann wird sie nicht genommen. Sie ist so ein bisschen lost, das war sie auch in echt. Und dann auf einmal kommt der Clown in ihr Leben, in Form vom Heli, vom Robert Stadelober. Und die beiden verlieben sich. Es war eine total für mich schön zu inszenierende, reale Liebesgeschichte zwischen Valerie Pachner und Robert Stadelober, also die Figuren spielen. Und dann auf einmal ist die Familie so ihr Sinn und ihr Anker im Leben. Und das wird dann genommen, das ist ja fast so Hiob-mäßig irgendwie. So, sie wird ja wirklich alles genommen, irgendwie, was sie hat. So. Und auf einmal entwickelt sie aber eine Kraft so, und eine Energie. Und ich habe mich ganz lange gefragt, wie ist das gegangen? Und ich habe sie, die Barbara, auch gefragt. Und sie hat gemeint, wenn man sich das vorstellt, man denkt immer nur an die negativen Kräfte. Aber es kommen auch ganz viele positive Kräfte in Energie, die man sich davor auch nicht vorstellen kann. So, und das hat ihr geholfen. Also da war auf einmal ganz viel, ja, einfach Kraft und Verbundenheit zu ihrer Familie da. Und ja, es ist wahnsinnig faszinierend, dann so eine Figur, die sehr komplex ist, dann über so viele Monate irgendwie zu kreieren. Ja.
Der Film springt ja immer zwischen davor und danach, also zwischen Familienglück und Verlust und der Zeit nach dem Verlust. Warum braucht Ihre Geschichte gerade diese nicht-lineare Form des Erzählens?
Ja, also wir haben das mal probiert im Schnitt linear und wir haben es mal durchgedacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil du einfach dann eine ganz lange, ja, zwar nette, aber irgendwie doch auch so ein bisschen fade Liebesgeschichte hast und am Ende ganz, ganz viel Drama und das geht einfach nicht. Und wir haben dann lange rumgedoktert im Schnitt und haben diese Form gefunden, die für uns jetzt die beste Erzählstruktur ist, weil der Unfall ist relativ zu Beginn. So, das finde ich macht auch Sinn, weil die Leute wissen ja, was passieren wird und man muss da niemanden lang auf die Folter spannen. Und dann beginnt Barbara in der Erinnerung an ihre Familie ja eine ganz neue Beziehung irgendwie aufzubauen. So, und so macht man das ja auch. Also bei mir war es auch so, wie meine Mutter gestorben ist, habe ich nach dem Tod erst ganz viel über meine eigene Kindheit und über ihr Vergangenheit nachgedacht und Fotos rausgesucht. Und so ist es ein bisschen auch. Also es ist ein sehr emotionaler und perspektivischer Trauerweg, den wir nachzeichnen, dadurch, dass die Barbara nach dem Unfall dann immer wieder an die Erinnerungen ihrer Familie denkt und dadurch auch viel Kraft herauszieht. Und klar, fürs Publikum ist es einfach gut verdaubar, wenn du einen Wechsel hast zwischen, ich sage jetzt einmal, Licht und Schatten emotional betrachtet.
Sie muss sich dann auch relativ schnell auch in der Trauer durchsetzen, zum Beispiel gegen die Ideen ihrer Schwiegereltern. Das führt uns dann, glaube ich, zu dieser für mich zumindest eindrücklichsten Szene des Films, der Beerdigung. Weil diese Beerdigung nicht nur Trauer widerspiegelt, sondern auch Ritual ist, aber auch uns in diese Clownswelt nochmal einführt. Das kommt da alles auf eine sehr natürliche Art und Weise zusammen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das eine zentrale Szene auch für Sie war, oder?
Absolut. Ich muss gestehen, ich war ja vor dem Film so ein bisschen mir unsicher mit der ganzen Clownerie, was ich davon halten soll. So, weil gerade in Österreich, auch in Deutschland, das ist ja nicht immer der beste Ruf, der Clown. Aber ich habe da wirklich was dazugelernt, durch viele Gespräche mit echten Clowns und Bücher, die ich gelesen habe, was für wunderbar schöne Philosophie das ist und wie viel Energie und Lebensmut in der Clownerie drinstecken. Und dieses Clownsbegräbnis, das tut quasi diese Dualität für mich so auf einen Punkt bringen, so dass du gleichzeitig hast so ganz viel Hoffnung und Liebe und natürlich auch den Schmerz, der da ist. So. Es gibt ja auch bei Charlie Chaplin diese Clownsfigur, so, die immer was Gutes tut und dann aber wieder weint und so weiter. Und ja, und das ist einfach filmisch wirklich ein Geschenk, das darzustellen in diesem Clownsbegräbnis. Und es hat auch echt so stattgefunden. Also es hat wirklich, ich habe die Videomaterial davon gesehen, vor 18 Jahren hat es dieses Clownsbegräbnis gegeben und wir haben alle Clowns kontaktiert, die damals beim Begräbnis waren und teilweise waren jetzt bei uns beim Film auch wieder dabei. Also das ist wirklich ganz, ganz echt dran an der Realität und ja, ist für mich auch schon eigentlich die Lieblingsszene, ja.
Valerie Pachner trägt den Film als Barbara, sie ist in fast jeder Szene zu sehen. Wie haben Sie mit ihr eigentlich diese Figur erarbeitet? Also eben zwischen dieser clownesken Leichtigkeit und dann doch dieser enormen Trauer einer Frau, Mutter, die jetzt Witwe ist und keine Kinder mehr hat.
Ja, also die Valerie Pachner ist eine totale Wucht, eine Naturgewalt, die diesen Film trägt. Das habe ich irgendwie schon gewusst oder geahnt. Ich habe sie gesehen in dem Film von Terrence Malick, Ein verborgenes Leben, wo sie ganz großartig die Franz Jägerstätter spielt. Und ja, wir haben dann schon viel gearbeitet. Sie hat vor allem viel in der Clownerie sich vorbereitet, dass sie da Clowns-Ausbildung kriegt. Sie ist mit den roten Nasen mitgegangen. Also sie hat sich das sehr intensiv, die ganze Technik auch angeeignet. Und beim Drehen selbst habe ich als Regisseur vor allem versucht, sie emotional auch gut durchzuführen, vor allem auch was die Zurückhaltungen teilweise betrifft. Also weil natürlich hätte sie in jeder Szene weinen können, aber ich finde das oft irgendwie zu viel. Das ist irgendwie so, in manchen amerikanischen Filmen nervt mir das auch, wenn irgendwie bei jeder Szene wird geheult. Und ich habe dann ganz oft zu ihr gesagt, na bitte Valerie, du weinst jetzt bitte nicht, versuch nicht zu weinen, zum Beispiel bei dem Begräbnis. Da alle anderen weinen, aber sie nicht. Und dadurch sieht man dann einer Frau zu, die versucht eigentlich, ihre Gefühle ein bisschen zu unterdrücken. Und wenn sie dann einmal rausbricht und doch weint, dann ist es viel berührender, weil sie eben einfach, weil man diesen inneren Kampf mehr zusieht. Das war so ein bisschen der Regiestil, kann man sagen. Und teilweise haben wir auch improvisiert. Und das hat sie auch, also wirklich, da hat sie mich eigentlich am meisten überrascht, wie gut sie diese ganzen Clown-Szenen wirklich improvisiert. Ich meine, da merkt man wirklich keinen Unterschied zwischen ihr und den hauptberuflichen Clowns, die auch beim Film mitspielen. Also das ist schon echt großartig.
Ja, das stimmt schon, auch was Sie zum amerikanischen Film sagen. Wir hatten ja gerade mit Hamnet einen Oscar-nominierten Film in den Kinos, in dem es ganz stark um die Trauer einer Mutter geht. Da wurde versucht, mit Max Richter Musik das Publikum zum Weinen zu bringen und nicht eben durch die Figur. Was Sie aber gerade erzählt haben, ist die Arbeit eines Regisseurs, der genau das verhindern möchte, den klassischen Tearjerker zu produzieren quasi. Und ich glaube, das ist viel schwieriger, als man meint.
Genau, absolut. Bei mir muss immer die Emotion aus der Figur herauskommen, so, weil dann, glaube ich, kann der Funke überspringen zum Publikum. Und und darauf haben wir uns konzentriert. Und klar, es gibt diese Szenen im Film, wo die Barbara wirklich, wo sie übermannt wird von der Trauer und von dem schwarzen Loch. Aber dann gibt es auch ganz viele Szenen, wo sie so kleine Kämpfe gewinnt, wo quasi der Clown ihr hilft im Alltag oder eine Begegnung oder eine Erinnerung, die sie hat. Es gibt nur als Beispiel, es gibt eine Szene im Film, wo sie alte Videoaufnahmen von ihren Kindern entdeckt, so zufällig. Sie schaut am Computer und sieht das Video. Und im Drehbuch ist die Szene gestanden, dass sie quasi so schreit und wütend wird und ba, 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 und dass es so tragisch und dramatisch ist. Und am Set haben wir gemerkt, nein, das ist eigentlich eine schöne Szene. Eigentlich ist das ein Moment, wo sie ganz nah wieder sein kann bei ihrer Familie, weil sie hört die Stimmen von Timo, also von den Kindern. Und dann ist auf einmal ist es eine schöne Szene geworden. So, und wir haben alles Schreien weggetan und das Hadern mit dem Schicksal. Und es ist einfach eine fast intime Szene mit ihr, der Computerbildschirm. Und ja, so ist eben meine Herangehensweise, einfach die wahre Emotion in den Vordergrund zu stellen.
Wir haben ja schon zu Beginn unseres Gesprächs ein bisschen über die Verantwortung gegenüber der realen Barbara gesprochen, auch über die Balance zwischen Nähe, Respekt, aber auch einer filmischen Freiheit, die man sich als Regisseur bewahren möchte, der eben keinen Dokumentarfilm erzählt. Wie war denn aber die Reaktion von Barbara Pachel-Eberhardt auf den fertigen Film? Weil ich glaube, das ist dann doch schon eine Art Prüfstein für einen Regisseur, durch den sie dann durch mussten.
Ja, da war ich wirklich sehr, sehr nervös, weil sie hat zum ersten Mal den fertigen Film auf der Berlinale gesehen. Also das war jetzt nicht gerade ein intimer Rahmen, sondern es war mit 780 Menschen irgendwie im Zoopalast. Und Gott sei Dank hat er ihr gefallen. Und also sie war wirklich, sie ist dann auf die Bühne gegangen mit uns und sie hat wirklich gestrahlt und hat gesagt, Das waren einfach 2 Stunden positive Flashbacks zu ihrer Familie, weil wir eben ja ganz viel Hoffnung und ganz viel Liebe und ganz viel Wärme in den Film reingetan haben. Und ja, ich bin total froh, dass sie hinter diesem Film steht. Sie ist auch jetzt bei uns dabei bei der deutschen Kinotour und sie steht wirklich dahinter und sie hat so schöne Sachen gesagt. Zum Beispiel, dass es sie so freut, dass der echte Heli, also ihr verstorbener Mann, jetzt durch den Film die große Bühne für seine Kunst endlich hat, die er sich immer gewünscht hat. So. Und ja, es ist einfach wirklich so schön zu sehen, wie die Familie bei ihr immer noch weiterlebt.
Sagt der Salzburger Regisseur Adrian Geuginger. Er sprach mit mir über seinen neuesten Spielfilm 4-3. Der Film startet am Donnerstag in unseren Kinos. Erinnert sich noch jemand daran, wie das Leben der Mit-30-Jährigen vor der Pandemie ausgesehen hat? Was waren das für Liebesgeschichten? Was waren das für Playlisten, für Partyabende, die damals gefeiert wurden? Wie in einer Zeitkapsel hat der Schriftsteller Leif Rand genau diese Lebenswelt der Millennials in seinem Roman Allegro Pastel festgehalten. Die Feuilletons damals debattierten den Roman energisch, die Wochenzeitung Die Zeit schrieb damals von der perfekten Durchdringung der Gegenwart. Jetzt kommt dieser Roman auf unsere Leinwände und das heißt wieder eine Begegnung mit Tanja und Jerome, ihrer Fernbeziehung, ihrer Lebensunordnung und der Frage, schaffen wir das zusammen, das Leben oder doch nicht?
Ist es jetzt der komplette Dorfrückzug?
Sie wohnt in Frankfurt.
Ja, dann hat sie es weiter geschafft als du. Bravo.
Tanja?
Was?
Ich bin hier.
Ja.
Nein, nicht einfach ja, ich bin hier. Ja. Ich bin selbstverständlich nach Berlin gekommen.
Ein Ausschnitt aus Allegro Pastel, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Das Drehbuch schrieb Leif Rand selbst, Regie führte aber Anna Roller. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie hat mir erstmal erzählt, dass sie erst das Drehbuch und dann den Roman gelesen hat. Und ich habe sie danach gefragt, was das mit ihrer Haltung zur Geschichte gemacht hat.
Ich konnte mich auf jeden Fall total frei machen von dem Gedanken erstmal, dass es eine große Erwartungshaltung an eine Romanverfilmung gibt. Also ich bin wirklich eher als erstes in die Welt eingetaucht von Leif Rand, in die Welt der Figuren und habe die Figuren eben auch vor allem über den Dialog erstmal kennengelernt.
Zähle ich so viel über die Einsamkeit?
Über ihre Beschreibungen und nicht über den Stil des Buches. Und ich glaube, das war für mich auf jeden Fall toll, als Ansatz sofort als Film zu denken. Aber andererseits gab es natürlich auch schon eine Interpretation von dem Autor, weil er das Drehbuch selber geschrieben hatte. Und dadurch bin ich sozusagen in eine Vision, die er hatte, reingekommen sozusagen.
Und was ist es denn an der konkreten Geschichte von Allegro Pastel, die Sie jetzt interessiert hat? Diese Liebesgeschichte oder eher das Milieu, das beschrieben wird? Oder dann doch vielleicht diese gesellschaftliche Beobachtung, die hinter dieser Liebesgeschichte steht?
Also eine Kombination von den 3 Sachen, würde ich sagen. Natürlich ist das Erste, was mir aufgefallen ist an den Figuren, dass ich in Distanz zu ihnen trete und dass ich mich quasi absichtlich von ihnen distanzieren möchte, weil sie sich jetzt auf eine Art ihrer Privilegien erstmal gar nicht so bewusst sind an der Oberfläche oder die zumindest nicht ansprechen selbst. Und gleichzeitig waren die Beobachtungen so genau und haben die Blase, die da beschrieben wird, die Großstadtblase, die KünstlerInnen, also oder freischaffenden Blase, so genau beobachtet, dass ich mich natürlich doch darin auch selber wiedererkannt habe. Vielleicht teilweise auch auf eine unangenehme Art, aber das fand ich irgendwie sehr reizvoll, dass ich nicht die Figuren sofort als sehr warm empfunden habe oder sofort ins Herz geschlossen habe und trotzdem dachte, irgendwas ist da, was so genau beobachtet ist, was ich sehr gut kenne. Und was mich aber auch einfach gereizt hat, ist, dass es die Figur Tanja ist eine untypische Frauenfigur. Sie ist nicht sehr emotional erzählt. Sie trifft Entscheidungen, die man fast nicht nachvollziehen kann. Sie ist nicht die, in der Beziehung, die beschrieben wird, nicht die typische emotionale Frau. Und auch wie der Film dann ausgeht, will ich jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen, aber wie die Romanleser wissen es ja, war für mich überraschend und das hat mich sehr gereizt.
Da Sie Tanja schon erwähnt haben, das ist ja ganz interessant, denn sie ist im Film schon anders gestaltet als im Buch, vielleicht der stärkste Eingriff in eine Figur. Hier ist sie etwas älter, steht auch ja an so einem biografischen Scheideweg, könnte man sagen. Was erzählt denn die Figur der Tanja über weibliche Selbstentwürfe jenseits von so einem klassischen Modell von Studium und Familie?
Naja, Tanja ist eine Figur, die sehr ehrgeizig ist. Also sie definiert sich sehr über ihren Beruf. Sie steht auf eine Art in der Öffentlichkeit. Sie ist Autorin. Sie wird sehr viel von außen bewertet. Und dessen ist sie sich sehr bewusst und damit spielt sie aber auch. Und das hat sehr viel mit ihrem Selbstverständnis zu tun. Gleichzeitig ist sie in einer Phase in ihrem Leben, Mitte 30, wo Lebensentwürfe einfach durch die Familiengründung sehr in zwei verschiedene Richtungen gehen. Macht man es oder macht man es nicht? Und das ist für Frauen, würde ich jetzt sagen, noch mal stärker der Fokus auf dieser Phase des Lebens, auf dieser Entscheidung. Und da ist sie zum Zeitpunkt des Films zumindest relativ klar, was sie möchte und was sie nicht möchte. Und gleichzeitig ist sie unglaublich auf der Suche. Ich finde das Wort Kontrollverlust immer ein bisschen zu groß, weil der Kontrollverlust, den wir im Film erleben, der ist sehr klein. Und doch ist er irgendwie da, doch ist irgendwie so eine... Es hat was Zerstörerisches, wie sie mit ihrer Beziehung geht, weil eigentlich ist sie in einer perfekten Balance. Sie hat eine Fernbeziehung und liebt diese Fernbeziehung, weil sie die Distanz und die Nähe so ausgeglichen abwechseln kann, dass die Beziehung auch immer etwas Frisches hat. Und gleichzeitig ist da eine große Frage, ob es das jetzt schon war. Und dieser Frage geht sie mit einer Vehemenz nach, die dann im Endeffekt eine zerstörerische Kraft hat.
Tanjas Beziehung zu Jerome, wir haben es gerade gehört, das ist eine Fernbeziehung, die über Distanz funktioniert, die aber auch eben durch diese Distanz eine neue Art von Kommunikation einfordert. Was erzählt uns denn diese Geschichte und der Film über moderne Intimität und Beziehungen?
Also was mir der Roman oder das Drehbuch erzählt hat, war die Unmöglichkeit von dem, was wir alles von Beziehungen fordern. Also das große Vertrauen, die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und gleichzeitig aber das immer Frische, immer Neue, eine Sehnsucht muss immer da bleiben, obwohl man sich ja schon gefunden hat. Und zu Beginn des Films zelebrieren die beiden eben sehr ihre Fernbeziehung und sagen, eigentlich ist es der Idealzustand einer Beziehung, weil man hat beides. Man hat die große Sehnsucht, man hat die Vorfreude, man hat dann aber auch, wenn man sich sieht, die extreme Intimität und gleichzeitig wieder nie den Alltag, der dann etwas in deren Augen kaputt machen könnte, sondern sobald es zu eng wird, ist die Phase, in der sie zusammen wohnen, auch schon wieder vorbei, weil einer von beiden wieder nach Hause fahren muss. Und ja, ich meine, das ist ein Anspruch, den sehr viele Menschen in unserer Generation haben, dass eine Beziehung alles erfüllt und viele Paare trennen sich dann. Und gleichzeitig finde ich es irgendwie ganz schön, dass sie das so deutlich formulieren können und sagen, so in unserer Beziehung haben wir eigentlich alle diese drei Phasen und können dieses Gleichgewicht wahren, zumindest für eine Weile.
Der Roman, der arbeitet ja, um genau das zu beschreiben, was Sie gerade gesagt haben, sehr viel mit inneren Monologen, also mit inneren Erfahrungswelten, dann natürlich auch E-Mails, Nachrichten und so weiter. Im Film mussten Sie dafür natürlich andere, visuellere Mittel finden. Wie haben Sie diese Form von Nähe und Entfremdung einer Fernbeziehung denn filmisch übersetzen wollen? Was waren denn Ihre visuellen Ideen für Allegro Pastel?
Also da muss ich um die Ecke denken, weil was natürlich in der Sprache im Roman erstmal im Vordergrund steht, ist, die beiden schreiben sich E-Mails und dadurch gibt es eine gewisse, sie kuratieren ihr eigenes Leben, indem sie sich gegenseitig von ihren Tagen erzählen. Und diese E-Mails haben eine sehr spezifische Sprache, die hat eine gewisse Ironie oder so eine Lakonie auch manchmal. Es ist, hat was, eine Coolness, es hat was Distanziertes, weil es eben nicht die großen emotionalen Liebesbriefe sind, sondern es ist das unterkühlte Kuratieren des eigenen Blicks auf die Welt. Und natürlich wollten wir einmal diese Sprache tatsächlich in den Film holen durch Voice-Over. Also wir hören auch teilweise E-Mails von den beiden. Aber diese Sprache hat auch viel für das Visuelle vorgegeben. Also es war sehr schnell klar, dass es keine wilde Handkamera wird, sondern dass wir in distanzierten Einstellungen sind, dass die Kamera sehr präzise ist. Also die Kamera weiß auch mehr teilweise als die Figuren im Bild. Sie kann uns Dinge zeigen, sie erzählt selber. Sie ist statisch oder sehr kontrollierte Bewegungen. Das Bild ist kuratiert, also die Farben sind kuratiert. Es passen Sachen zusammen, die jetzt vielleicht, wenn man jetzt einfach nur die Kamera irgendwo draufhält und in ein WG-Zimmer oder in eine Wohnung reinspaziert, nicht so aussehen würde. Und es gibt manchmal dieses Gefühl von dem Draufgucken auf die Figuren. Also sie sitzen in ihrem kleinen Universum und wir dürfen da drauf gucken. Wir sind jetzt nicht eine Figur mit der Kamera, die selber mit in dem Universum ist, sondern wir haben auch einen kühlen Blick darauf sozusagen.
Der Film spielt ja wie der Roman in einer ganz bestimmten festen Zeitperiode, 2018, 2019, also die Welt vor der Pandemie. Dadurch hatte der Roman damals, glaube ich, auch so eine Zeitkapsel, ja? Er funktioniert für uns wie ein Blick für die Welt davor. Jetzt hätte man für den Film natürlich entscheiden können, alles in die heutige Gegenwart zu verlagern. Wieso haben Sie sich dagegen entschieden?
Ja, wir haben immer von dem Begriff Near Past gesprochen. Also eigentlich ist es ja fast absurd, einen Film zu machen, der sich im Aufwand ist wie ein Period Piece, aber eigentlich nur ein paar Jahre zurückliegt. Jetzt sind ja schon wieder einige Jahre vergangen, seit der Roman rausgekommen ist. Das heißt, es hat sich einfach auch wahnsinnig viel verändert und es hätte sich auch viel für die beiden Figuren verändert. Also ja, es gab den Zeitpunkt, wo wir einmal kurz durchgerechnet haben, so was müsste Tanja denn verdienen, um sich diese Wohnung leisten zu können im Jahr 2026? Und da hat sich natürlich schon auch was getan einfach. Und gleichzeitig gibt es große Krisen in der Welt, die diese Figuren inzwischen trotz ihres Privilegs auch so berühren würden oder in ihren Alltag kommen würden, dass sie sich dazu positionieren müssten. Und das hätte einfach einen anderen Film daraus gemacht, weil plötzlich hätten sie automatisch politischer sein müssen oder es wäre noch unangenehmer gewesen, wenn sie sich dazu nicht positionieren. Und wir wollten ja trotzdem diesen Blick auf diese privilegierte Blase haben und auch so ein kleines Augenzwinkern und das aber nicht zu unsympathisch machen. Und es ist ja trotzdem das, was ein Publikum jetzt wahrnimmt, wo man sich auch so ein bisschen ärgert über die Figuren. Und gleichzeitig, wenn man sich dann an der Nase fasst und fragt, wer hat sich denn 2018 wirklich dann so politisch engagiert zu Themen, die einem jetzt natürlich wahnsinnig wichtig sind, da fangen dann eigentlich die interessanten Gespräche an, wenn man nach dem Film sich überlegt, okay, wer war ich denn eigentlich da? Gleichzeitig ist es ein Zeitbild, das einfach auch interessant ist, so zurückzublicken und sich zu überlegen, es gibt einen komischen Drang zu Nostalgie jetzt gerade. Also ich meine, die 2000er haben wir jetzt schon durchgekaut wieder auch als Mode und jetzt gab es vor kurzem diesen Trend, sich wieder Fotos von 2016 zu posten. Ich meine, das ist auch nur 10 Jahre her und plötzlich gibt es da so eine Nostalgie irgendwie und ich wollte keinen nostalgischen Film machen, aber trotzdem so ein, dass man eine Distanz dazu bekommen kann und eben drauf blicken kann.
Sagt Anna Roller, Regisseurin von Allegro Pastel. Die Live-Rand-Literaturverfilmung kommt Donnerstag bundesweit in die Kinos. Wir schalten jetzt nach Hongkong. Das ist eine Stadt mit einer enormen Filmgeschichte. Hier wurden über Jahrzehnte Genre, Tempo und Stil exportiert. Martial-Arts-Filme, Kung-Fu, Action-Kino, aber eben auch Autorenfilme von Weltgeltung, wie zum Beispiel die Filme von Wong Kar-wai. 1977 begann hier auch die Geschichte eines Festivals, das bis heute zu den wichtigsten in Asien zählt. Jetzt feiert das Hong Kong International Film Festival seine 50. Ausgabe. Was dieses Jubiläum über die Vergangenheit, aber auch über die Gegenwart des Hongkonger Kinos erzählt, darüber spreche ich mit Anke Lewicke in Hongkong. Hallo Anke.
Hallo Patrick. Ni hao.
Anke, bevor wir auf das Festival selbst schauen, erinnerst du dich noch an deine erste prägende Bewegung mit dem Hongkong-Kino? Und was war daran vielleicht anders als beim amerikanischen Kino?
In den 1970er Jahren gab es doch noch die Bahnhofskinos und diese Schaukästen habe ich mir immer mit großer Begeisterung angeschaut. Bruce Lee sah in seiner Kampfespose einfach so viel eleganter aus als die damaligen Actionstars aus dem Hollywood-Kinos und dann die Pagoden und Tempel und Frauen mit Schwertern. Und später wurde diese Art von Kino ja auch auf Festivals im Westen gezeigt, zu einer Kunstform erklärt. Und da habe ich dann erfahren, dass eben vor der Kamera zumindest Quote und Gleichberechtigung zur Tradition in diesem Genre gehören und dass diese tollen Kampfszenen alle immer von Ballettmeistern choreografiert wurden. Und hier jetzt gibt es eine Ausstellung auch zu 50 Jahre Hongkong Film Festival. Auch da ist immer wieder die Rede von diesen Choreografen und sie werden in einem Atemzug mit den Regisseuren genannt.
Das Festival feiert seine 50. Ausgabe, wie gesagt. Wie sichtbar ist denn dieses Jubiläum vor Ort und welche Jubiläumsakzente setzt das Festival in diesem Jahr besonders?
Zu Beginn des Festivals lief Wong Kar-wais Klassiker In the Mood for Love hier mit Orchesterbegleitung und In the Mood for Love ist ja ein filmisches Gedicht, das die Sehnsucht zweier Liebender versinnbildlicht durch Wiederholung. Also wir sehen in leichten Varianten immer wieder Maggie Cheung die Treppe in Zeitlupe hochgehen und nicht nur diese Szene variiert, Auch die Musik variiert immer ein bisschen und von Kawai ist ja ein Perfektionist und er hat im Orchester immer die genaue Gefühlslage vorgegeben. Also mal sollte es die Melancholie ausspielen, mal ein paar freudige, ja, optimistische Töne mit einbringen. Und tatsächlich habe ich diesen Film dann nochmal anders gehört und dadurch anders gesehen. Die einzige bittere Note ist, dass Wong Kar-wai nicht persönlich da war, weil während der Dreharbeiten zu seiner Serie Shanghai Blossoms hat er sich ja kritisch gegen China geäußert und seitdem gilt er als persona non grata und vermeidet öffentliche Auftritte.
Wie erlebt man im Moment die Kinos in Hongkong? Wer sitzt da im Publikum? Eher so die klassische Festivalblase oder doch ein junges, neugieriges Publikum?
Es ist ein sehr junges Publikum und man kann sagen, dass es einen buchstäblichen Run aufs Kino gibt. Also sobald die Tickets kontrolliert wurden, rennen die Menschen los, um einen möglichst guten Platz im Kino zu bekommen. Und es gibt sehr, sehr viele Festland-Chinesen, Chinesinnen, die extra hier dann nach Hongkong kommen. Und es ist ein sehr aufgeschlossenes, sehr interessiertes Publikum, auch was die Kinogeschichte betrifft. Und es gab hier eine Retrospektive mit Filmen der fünften Generation chinesischer Filmemacher. Das ist die Generation, die Mitte der 1980er Jahre anders auf ihr Land blickte, keine Agitprop-Filme, keine heldenhaften Arbeiterdarstellungen, sondern es ging um die Aufarbeitung der Geschichte, Folgen der Kulturrevolution, die Schicksale einzelner Menschen. Und Filme wie Rotes Kornfeld von Zhang Yimou oder Lebe wohl, meine Konkubine von Chiang Kai-shek sind ja auch sehr erfolgreich bei uns gelaufen. Und anhand der Fragen hier in Hongkong hat man dann mitbekommen, dass diese Filme für die jungen Menschen hier wirklich eine alternative Form des Geschichtsunterrichtes sind.
Wenn das Festival auf seine 50 Jahre jetzt zurückblickt, welche Vorstellung von Hongkong-Kino erzählt es da eigentlich? Eher die große Genregeschichte oder auch die Brüche, die Krisen und die Neuerfindungen?
Naja, es gehört zur Tradition des Festivals, auch restaurierte Filme aus Hongkong zu zeigen. In diesem Jahr war es Cageman von 1992 und Hongkong ist ja eine der dicht besiedelsten Städte überhaupt und man bekommt eben mit, wie Menschen Anfang der 1990er Jahre hier gewohnt haben. Es geht um ältere, arbeitslose Männer, die in einer Halle voller Käfige gehaust haben. Jeder hatte seinen eigenen Käfig. Aber es ist auch eine Solidargemeinschaft gewesen, die eben gekämpft hat gegen den Abriss ihres Gebäudes, die zusammen gegessen, gefeiert, getrunken haben. Und gestern habe ich mir hier eine Wohnblocksiedlung aus den 1960er Jahren angeschaut, die bald abgerissen wird. Und so unwirtlich der Ort ist, man bekommt doch mit durch die vielen kleinen Läden, durch die Märkte, dass es so eine Form des Zusammenlebens gibt. Und ich habe mich nach dem Sehen von Cageman dann gefragt, was wird jetzt aus diesen Bewohner, Bewohnerinnen? Finden Sie neue Gemeinschaften? Gibt es dort, wo Sie jetzt hin müssen, in den neuen Wohnblocks überhaupt noch diese Möglichkeiten dieser kleinen Läden und so weiter?
Und was sagt das aktuelle Programm über den Zustand des heutigen Hongkong-Kinos? Ist da jetzt Nostalgie zu spüren oder wirklich eine neue filmische Energie?
Im gegenwärtigen Hongkong-Kino geht es um die Lebensgefühle heute in einer veränderten politischen Gesellschaft. Also auch in Hermann Yaus Film We Are Nothing at All, da geht es um zwei junge Männer, die sich aufgrund ihrer Homosexualität als Außenseiter fühlen. Und diese beiden Jungs waren nicht mit Schauspieler besetzt, sondern mit Popstars. Und deshalb war das Kino voll junger Frauen, eine aufgeladene Stimmung, immer wieder Szenenapplaus. Und es gibt dann auch eine Szene, wo die beiden in Unterhose auf dem Bett liegen, sich berühren. Es war immer wieder im Aufschreien, aber ich habe mir hinterher dann erklären lassen, das hatte weniger damit zu tun, dass hier eine Grenze überschritten wird, vielmehr, weil es sich eben um diese Pop-Idole handelt. Und dieser Film wurde dann aber sehr heftig diskutiert. Also er nimmt ja diese zwei schwulen Männer, um so ein Gefühl der Repression zu zeigen. Und darüber hat sich dann aber wiederum die LGBT-Szene hier aufgeregt, weil dieser Film, so wie es gezeigt würde, das sei doch von vorgestern und es sei der Film, der die Homosexualität stigmatisieren würde.
Aus Hongkong berichtete Anke Lewicke vom 50. Internationalen Filmfestival von Hongkong. Wir erinnern uns nach der Berlinale-Debatte im März. Da stellte sich ja plötzlich auch die Frage, wie andere Filmfestivals in Deutschland kulturpolitisch aufgestellt sind. Wie groß sind dort der finanzielle Druck, aber auch der politische Druck auf diese Kulturveranstaltungen? Und um uns ein Bild davon zu machen, da fragen wir heute nach beim Filmfest Dresden. Es zählt seit Jahren zu den wichtigsten Kurzfilmfestivals des Landes. Am kommenden Dienstag startet die 38. Ausgabe mit mehr als 380 Filmen aus 60 Ländern, dazu Wettbewerbe, Gespräche und zahlreiche Veranstaltungen quer durch die Stadt. Eigentlich ja eine Erfolgsstory auch für das Kulturleben in Sachsen. Doch das Filmfest in Dresden beginnt in diesem Jahr unter spürbarem Druck. Die Stadt Dresden hat wegen einer Haushaltssperre dem Festival die Mittel um 10% gekürzt. Zugleich steigen die Kosten und andere Förderungen bleiben aus. Über diese dann doch schwierige Lage, über die Rolle eines Festivals in angespannten kulturpolitischen Zeiten, aber auch über die Themen der aktuellen Ausgabe, habe ich vor der Sendung mit der Festivalleiterin Anne Gaschütz gesprochen. Zuerst wollte ich aber von ihr wissen, was die Kürzungen ganz konkret für das Festival bedeuten. Anne Gaschütz, das Filmfest Dresden, das startet in diesem Jahr unter spürbarem finanziellen Druck. Es gibt eine Haushaltssperre der Stadt Dresden. Das bedeutet jetzt eine Kürzung der Mittel um ungefähr 10%, wenn ich richtig informiert bin. Wie verändert das die Lage des Festivals?
Also es verändert die Lage insofern, dass wir ja 2025 schon erhebliche Kürzungen erfahren haben seitens der Stadt. Auch schon mal 10% seitens des Landes und an anderen Stellen. Das heißt jetzt nochmal in diesem Jahr 10% Haushaltssperre, was ja erstmal bedeutet, es könnte potenziell wieder aufgehoben werden, was ich aber jetzt nicht glaube. Und das ist spürbar. Vor allem bei uns fällt es in dem Falle indirekt auch weg, weil wir auch inklusive oder barrierefreie Programme anbieten, die wir dieses Jahr zum Beispiel nicht anbieten können, weil die Landesdirektion Sachsen ihre Förderrichtlinien geändert hat und das Land die Mittel gestrichen hat für Inklusion und sich jetzt alle Festivals oder Kulturschaffenden auf quasi die wenigen Fördertöpfe zurückgreifen wollen, die es gibt. Und da gibt es eben nicht so viele Mittel. Deswegen müssen wir zum Beispiel dieses Jahr die barrierefreien Programme für Menschen mit einer Hörbehinderung und einer Sehbehinderung zum Beispiel streichen. Und gleichzeitig arbeiten wir ja eh schon in der Kultur, in der freien Szene unter sehr recht prekären Bedingungen, was Gehälter zum Beispiel angeht. Das heißt, es macht sich natürlich auch so bemerkbar, die Inflation nimmt zu und die Gehälter bleiben gleich schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist natürlich auch sehr demotivierend fürs Team und da ist es natürlich sehr herausfordernd, ein Festival in der Größe, in der wir es machen, zu organisieren.
Genau, es ist ja kein kleines lokales Festival, über das wir hier sprechen. Das Filmfest Dresden ist ein großes internationales Kulturevent, das sollte man nicht vergessen. Aber es ist ja so, dass viele Festivals sich gerade beschweren, dass es mit der Finanzierung sehr schwer geworden ist, dass Sponsoren abspringen, dass die staatliche Förderung immer knapper wird. Wie lange lässt sich denn noch so ein internationales Event wie das Filmfest Dresden unter diesen Bedingungen noch tragen? Oder ist diese Grenze zur Selbstausbeutung vielleicht schon längst überschritten?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich ist die Grenze schon längst überschritten. Wir können es natürlich nur machen, weil wir auch ein Team haben, was voll dahinter steht. Internationales Festival heißt natürlich auch, dass wir Gäste haben aus vielen Ländern. Und als Kurzfilmfestival, wir sind nicht die Berlinale, ne? Also die Berlinale ist ja das Vorzeige-Langfilm-A-Festival in Deutschland. Die haben natürlich ein ganz anderes Budget. Aber als Kurzfilmfestival ist man ohnehin immer in so einer Nische drin, was Film angeht und Förderung. Also ne, man kämpft schon immer, aber gerade ist es eben besonders hart. Und die Zukunft sieht ja eigentlich noch schwärzer aus, sage ich mal. Das heißt, ich kann die Frage eigentlich schwer beantworten. Also das Festival oder unser Festival hat jetzt die 38. Ausgabe. Wir würden schon gern die 40. irgendwie feiern wollen. Kommen natürlich dann viele und sagen, naja, warum kürzt ihr nicht an den Programmen? Warum macht ihr nicht weniger Programm? Na, wenn man unser Heft oder uns sich unser Programm anschaut, ist da natürlich sehr viel, was wir anbieten. Das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich zum einen ein gewisses Standing haben als Kurzfilmfestival in der Festival- oder Kurzfilmfestival-Szene. Zum anderen sind wir auch an andere Fördervorgaben gebunden. Zum Beispiel bekommen wir europäische Förderung, die wegfallen würde, wenn wir weniger europäische Filme zeigen würden. Also das ist alles, hängt alles zusammen. Ja, also ich weiß nicht, wie wir vorhin, wir machen jetzt erstmal dieses Festival und gucken erstmal, wie wir durchkommen
Und dann schauen wir mal, wie wir nächstes Jahr dann planen. Also es wäre natürlich schade, wenn wir weniger Gäste auch einladen könnten, weil so ein Festival natürlich von den Filmschaffenden lebt, von den Gästen, die wir einladen können. Wir sind ein Festival, was auch viele Diskussionsrunden hat, wo wir sprechen bestimmte Themen, was wir auch als Aufgabe eines Festivals betrachten. Und es würde natürlich vieles wegfallen, wenn wir das nicht mehr machen könnten. Und dann würde natürlich das Festival seinen Charakter irgendwie verlieren. Und wir sind gerade im Osten Deutschlands, würde ich jetzt mal so behaupten, also eigentlich das größte Kurzfilmfestival in Ostdeutschland. Und es wäre natürlich schade, wenn das verloren geht.
Bevor wir uns mit dem Programm beschäftigen, der diesjährigen Ausgabe, noch vielleicht eine Frage, weil Sie die Berlinale gerade erwähnt haben, die ja im Zuge dieser Debatte um eine mögliche Abberufung von Trisha Tuttle ja auch die Frage aufgeworfen hat, wie schwierig es Festivals gerade haben und dennoch, wie sie gewollt werden, weil sie ja Räume sind für Begegnungen, für Perspektivvielfalt. Ich glaube, demokratischer Austausch ist da auch gefallen. Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie mit der lokalen Kulturpolitik in Dresden sprechen, dass das Filmfest kulturpolitisch wertgeschätzt wird?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Das kommt, glaube ich, drauf an, mit welcher Person man spricht. Also ich denke schon, dass wir wahrgenommen werden. Also gerade auch das Kulturamt in Dresden, die wissen schon zu schätzen, was das Festival ist. Und wir bekommen auch viel Rückendeckung vom Land. Also die Sparmaßnahmen, die betreffen ja nicht nur uns, die betreffen ja eigentlich die ganze freie Szene in Dresden und in Deutschland. Das heißt, diese 10% Haushaltssperre betrifft uns alle. Das ist jetzt nicht gezielt auf das Filmfest Dresden bezogen. Gleichzeitig mache ich mir schon auch Gedanken über die Zukunft. Wir haben ja in Sachsen eine Minderheitenregierung, in Dresden ist politisch betrachtet auch 50-50. Und wir sind ein Festival, was teilweise sehr, ich würde nicht sagen, kontroverse Themen behandelt, aber schon Themen von Geschlechtervielfalt. Wir beschäftigen uns mit Antirassismus, mit Diversität. Wir haben eine Drag Party jedes Jahr. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, vielleicht an anderen Stellen nicht so gut aufstoßen. Wir hatten auch schon mehrere Anfragen von der AfD zu unserer Förderung, also so kleine Anfragen, die man dann im Landtag stellen kann. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die ich sehe. Und also ich mache mir da schon Gedanken auch für die Zukunft, ob Festivals wie wir dann noch so existieren können, wie wir jetzt noch existieren.
Wir bleiben jetzt mal optimistisch und blicken auf das anstehende Programm. 380 Filme aus 60 Ländern. Und der Schwerpunkt in diesem Jahr heißt Work in Progress. Das ist ein schön doppeldeutiger Titel. Aber warum gerade dieses Thema für diese Ausgabe?
Also wir sind tatsächlich immer sehr gut mit unseren Schwerpunktthemen, die relativ früh festzulegen. Also wir haben tatsächlich so einen Dreijahresschwerpunkt, da geht es grob um Generationenwandel. Also da schauen wir so, wie ändert sich gerade die Welt. Da ging es jetzt letztes Jahr los mit dem Thema Solidarität. Und dieses Jahr widmen wir uns eben dem Thema Arbeit, weil ja Arbeit auch gerade im Wandel ist. Also ganz klar durch die Digitalisierung der letzten Jahre, jetzt dieses letztes Jahr ist KI wird immer größer und viele beschäftigen sich damit, aber eben auch, es geht um Ausbeutung, es geht um marginalisierte Gruppen, es geht um, wer kann welche Räume besetzen mit Arbeit. Und eben auch jetzt, wir haben jetzt gerade über die Kürzungen gesprochen, wollen wir auch arbeiten, wie können wir arbeiten, was ist das Minimum? Also gibt es ganz viele Fragen, die sich ja in diesen Arbeitskontext setzen lassen. Deswegen finden wir eigentlich Arbeit ganz passend und arbeiten da ganz, ganz doll dran, damit wir am Dienstag dann loslegen können mit dem Festival.
Was das Filmfest Dresden ja auch ganz besonders macht, ist, dass es in der ganzen Stadt präsent ist. 19 Orte, wenn ich mich nicht irre. Dazu kommt natürlich noch das kostenfreie Open Air. Immer ein großes Highlight, wenn das Wetter mitspielt natürlich. Wie wichtig ist denn jetzt gerade für Sie, wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, mit den ganzen finanziellen Problemen und dem politischen Druck, wie wichtig ist für Sie, dass das Festival in der ganzen Stadt spürbar wird?
Also schon sehr wichtig. Also das Filmfest hat sich ja sehr ausgebreitet in den letzten Jahren stadtweit. Also Dresden ist jetzt keine Riesenstadt, aber schon groß genug, dass nicht alle an den einen Ort kommen, um dort ins Kino zu gehen. Und gerade das Open Air ist eigentlich, das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, seit über 10 Jahren sind wir jetzt mit dem Open Air in der Innenstadt, also mitten in der Altstadt, wo die TouristInnen sind und DresdnerInnen da aufeinandertreffen. Und wir wollen das bewusst auch kostenfrei halten, weil das wirklich für alle zugänglich sein soll tagsüber. Und es geht auch bei schlechtem Wetter, denn wir haben Decken und Regencapes im Angebot. Das kann man sich da ausleihen. Es geht, ist kein Problem. Und natürlich wollen wir sichtbar sein und auch zeigen, hey, wir sind da und wir sind wichtig für die Stadt. also hoffen wir, und auch ein kulturelles Angebot für viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschmäckern an Filmen auch. So ist es ja. Und ja, das ist uns sehr wichtig als Dresdner Festival, da auch in Dresden in den verschiedenen Stadtteilen präsent zu sein.
Sagt Anne Gaschütz, die Leiterin des Filmfest Dresden. Das internationale Kurzfilmfestival beginnt diesen Dienstag und geht bis zum 19. April. Vom Kurzfilmfestival in Dresden kommen wir zum Achtung Berlin Filmfestival, das nächste Woche seine Pforten öffnet. Es widmet sich ganz dem Filmschaffen aus Berlin und Brandenburg und hat dieses Jahr eine besonders spannende Retrospektive im Programm. Der Titel: Der Nachhall der Baseballschlägerjahre. Und zu sehen sind dort Dokumentar- und Spielfilme, die das Erstarken rechter Gewalt und Ideologien nach der Wende in Ost- und Westdeutschland in den Blick nehmen. Ein sehr aktuelles Thema, über das ich mit der Kuratorin der Reihe, der Filmemacherin Ina Bormann, sprechen konnte. Und ich wollte zunächst von ihr wissen, warum diese Retrospektive ausgerechnet jetzt so wichtig ist.
Ja, die Idee kam eigentlich damit, dass ich vor ganz vielen Jahren, noch bevor der Film im Förderprogramm Filmerbe digitalisiert wurde, den Film von Roland Steiner, Unsere Kinder, gesehen hatte. Und der Film hat mich quasi umgehauen, weil in diesem Film eigentlich alles schon drin ist, was irgendwie von Belang ist, finde ich, für diese Zeit. Wir vom Filmfestival haben uns eigentlich gedacht, wir müssten uns mit diesem Zeitabschnitt filmhistorisch befassen, denn es gibt ja nicht nur diesen Film von Roland Steiner, Unsere Kinder, sondern auch noch ein paar andere Filme, denen man mal auf die Schliche kommen müsste in diesem Zusammenhang. Und in diesem Film steckt einfach sehr viel schon drin und man könnte sich mit diesem Film mal befassen, dachten wir, und schauen, es sind ja viele Fragen aufgeworfen worden, ob man da vielleicht Antworten findet, aber es gibt ja nun auch schon viele Antworten zu diesem Thema. Das Thema ist jetzt kein neues, aber filmhistorisch zu schauen, das war so der Ansatz.
Und nach welchem Prinzip haben Sie denn die Filmauswahl überhaupt getroffen? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also wie gesagt, der Ausgangspunkt war der Film von Roland Steiner, der ja viel erzählt. Das Voice-Over des Filmemachers beginnt mit Neonazis rennen durch die Straßen. Es sind Menschen, die ihren Weg suchen. Und wir sehen in diesen Menschen auch unsere Kinder oder beziehungsweise wir haben in diesen Menschen auch unsere Kinder entdeckt. Das fand ich ein ganz spannender Ansatz, weil ich bin ja selber im Osten geboren, kann mich noch an Hakenkreuze in Schulbänken erinnern. Das war so die maximale kleine Revolte, die es gab. Und damals noch an unseren Jugendclub im Schloss, wo wir nicht hingegangen sind, weil damals immer die Punks von den Rechten eins auf die Fresse gekriegt haben, kann ich mich erinnern. Ich bin ganz kurz nach der Wende weggegangen, aber an die Orientierungslosigkeit meiner älteren Generation. Meine Schwester ist sozusagen dritte Generation Ost. Dann kamen Drogen, Orientierungslosigkeit der Lehre kam dazu. Und dann Schreckschusspistolen, die immer mehr wurden und Überhand nahmen. Und dann gab es so Freunde, mein Freund Pauli aus Angola, der sich an gar nichts mehr erinnert aus der Zeit, weil alles eingekapselt wurde. So, und diese frühe Zeit, also die frühen 90ern, kurz nach der Revolution sozusagen, das ist eine spannende Zeit. Weil da gibt es nicht nur den Film von Roland Steiner, es gibt eben auch von Thomas Heise den Film Stau, also einer aus der Trilogie. Und dann gibt es auch von Andreas Vogt diesen wunderbaren Film Glaube, Liebe, Hoffnung aus einer Leipzig-Reihe. Das sind Filme aus den frühen 90ern, wo die Filmemacher mit einer tollen humanistischen Haltung mit Fragen an diese jungen Menschen rangegangen sind. Es sind ja meist männliche Protagonisten gewesen und die wollten wirklich wissen und haben genau hingehört. Und das ist das Spannende, da wurde nicht gleich diese Täter-Opfer-Schublade aufgemacht, sondern es gab eine Zeit, wo noch Raum war, diesen Menschen zuzuhören.
Und wie verhalten sich jetzt diese dokumentarischen Arbeiten der frühen 90er Jahre, die ja, wie Sie beschrieben haben, das Erstarken rechter Ideologien beobachtet haben. Wie verhalten sich diese Bilder zu den Spielfilmen, die Sie ja auch programmiert haben in der Retrospektive? Was für eine Facette fügen Sie dieser Zeit hinzu?
Naja, also das sind im Grunde genommen die drei Ausgangsfilme. Sagen wir mal Stau, Unsere Kinder und der Film von Andreas Vogt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und um diese Filme herum haben wir dann einfach Filme gebaut, wie Oi Warning von Dominik und Benjamin Reding. Es ist ein schwarz-weißer Arthouse-Film, der zeigt, dass es auch im Westen rechte Bewegungen gab. Also wir machen jetzt natürlich einen Film über die Baseballschlägerjahre, die waren im Osten ganz klar, aber es gab im parallel im Westen eben auch schon rechte Bewegungen. Mir war es wichtig, eben auch mal so einen Film mit reinzunehmen. Und dann gibt es eine Komödie, Befreite Zone, auch sehr spannend, in der Retrospektive mal eine Komödie zu zeigen aus dem Jahre 2002. Da wird die Ausländerfeindlichkeit im Alltag ganz gut beschrieben. Also Menschen aus anderen Ländern sind eigentlich nur was wert, wenn sie den ostdeutschen Kleinstädtern dienen. Und das ist so ein bisschen die eine Seite des Spektrums. Und die andere Seite des Spektrums ist dann dieser fantastische Film Wintermärchen von Jan Bonny. Das ist ein Film, wo die Kamera so in die Person hineinkriecht und man dadurch so die Öde und Leere in diesen sogenannten Helden irgendwie physisch als Zuschauer erfährt. Also wir haben versucht, in der Retrospektive ganz klar den Fokus zu legen auf diese Anfänge, weil das ist eine ganz spannende Zeit gewesen. Was hätte man da machen können? Was ist da versäumt worden? Und wie hat sich das ins Heute so weitergezogen?
Ich habe mich jetzt auch gefragt, gerade wenn es um diese frühen Dokumentarfilme, aber auch die späteren Spielfilmprojekte geht, was können diese Filme, was kann Kino eigentlich leisten, was jetzt eine Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder ein Zeitungsartikel zu dem Thema eben nicht kann und auch bis heute nicht leistet?
Wenn man diese drei klassischen Dokumentarfilme aus der Anfangszeit nehmen, die leisten unglaubliche Sachen. Wenn ich da an Protagonisten denke, die uns 90 Minuten lang erzählt werden, auch mit einer gewissen Emotionalität. Also man ist bei diesen Protagonisten und dann sitzt einer der Protagonisten mitten im Film plötzlich auf seinem Sofa mit der Gitarre in der Hand und spielt einen Song runter, wo es einem wirklich eiskalt den Rücken runterläuft. Eine offene Holocaust-Verleugnung wird da erzählt. Und diese Textzeilen, diese Songs, also man kann es nicht wiedergeben, es ist wirklich zu grausam, hauen einen so um. Und man hat davor diesen jungen Menschen irgendwie in seiner Hoffnungslosigkeit damals nach der Revolution, nach der Friedlichen sozusagen wahrgenommen und hat ihn 90 Minuten lang erfahren und hat irgendwie Sympathien mit diesen Menschen, man hat ihn irgendwie verstanden und dann kommt so ein Knaller und da kommen so Widersprüche in Menschen, treten da zutage, die einem wirklich zu denken geben und ich glaube, das ist so wichtig, dass man nie einfach Schubladen aufmacht und Opfertäter zack zu. Die Filme schaffen Räume, um nochmal ansatzweise nachzudenken über Strukturen, die damals schon gelegt wurden, Versäumnisse, die getan wurden. Also wenn man sich nochmal in diese Zeit hineinbegibt, schaffen es einfach Filme, uns zum Denken anzuregen.
Ina Bormann, Regisseurin und Kuratorin der Retrospektive Der Nachhall der Baseballschlägerjahre. Zu sehen sind die Filme der Reihe ab dem 16. April beim Achtung Berlin Filmfestival. Und zum Schluss der Sendung noch ein Abschied.
Ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa, stellst dir noch eine Ferrari davor, deinem Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Unverkennbar diese Stimme und diese Rolle in Kir Royal. Mario Adorf ist diese Woche im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit Mario Adorf, da verliert das Weltkino einen echten Kinoarbeiter, von wilden Italo-Western über B-Movies, die Fans vom Bahnhofskino immer noch lieben, bis hin zu Arthouse-Klassikern wie der Blechtrommel von Volker Schlöndorff. Apropos Volker Schlöndorff, der hatte diese Woche auch gute Nachrichten erhalten, denn wie Festivalleiter Thierry Frémaux bekannt gab, wird Schlöndorffs neuester Film Heimsuchung im Mai beim Filmfestival von Cannes seine Premiere feiern. Und in diesem Zusammenhang gab es weitere erfreuliche deutsche Lichtblicke beim Festival von Cannes. Valeska Griesebach ist mit Das geträumte Abenteuer im Wettbewerb vertreten und die Debütregisseurin Katharina Rivlis zeigt ihren von Wim Wenders produzierten ersten Film I'll Be Gone in June. Mit diesen aus deutscher Sicht dann doch sehr guten Nachrichten aus Cannes, immerhin der Champions League des Autorenkinos, endet Vollbild für diesen Samstag. Nächste Woche gibt es dann an dieser Stelle wieder mehr Kino im Radio. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.